Wir sitzen gerade in der Hauptstraße 259 in Ludwigshafen am Rhein. Hier werden unsere Backwaren zubereitet, ein Café betrieben, Brot, Kuchen und vieles mehr verkauft. Wir sind ein Teil der Rhein-Neckar-Region, in der aktuell ca. 550.000 Menschen leben. Angenommen, jeder isst ein Brot die Woche, brauchen wir alleine knapp 79.000 Brote täglich. Aber wer steckt hinter diesem Brot und zahlreichen weiteren Backwaren eigentlich? Wer versorgt unsere Gesellschaft mit diesem Grundnahrungsmittel? In dieser Staffel reisen wir vom Mehl bis hin zum Brot auf dem Küchentisch und möchten für uns als Unternehmen, aber auch für die gesamte Branche Transparenz schaffen. Dafür bedarf es der Aufteilung in verschiedene Bereiche: Bäckerei, Verkauf und Verwaltung. Diese Themenbereiche kannst du ganz leicht durch die Farben des Covers der jeweiligen Folge unterscheiden. Und nun lasst uns ein bisschen Brotzeit machen.
Es ist wieder Samstag, Freunde des Brotes. Gestern war sogar der Tag des deutschen Brotes. Und ja, das Warten hat sich gelohnt, denn heute geht es endlich weiter mit dem Ausbacken unserer Brote. Wir haben ja jetzt schon in den letzten Folgen wirklich zahlreiche verschiedene Stationen kennengelernt. Und die letzten drei Folgen haben wir ein bisschen innegehalten, denn das sollte ganz symbolisch dafür stehen, dass unsere aufgearbeiteten Brote bzw. Teiglinge nun Zeit haben, um zu ruhen und zu reifen. Heute geht es weiter mit dem Bereich des Etagenofens und dafür habe ich mit Sarah Weirich, sie ist auch Bäckermeisterin, gesprochen. Sarah noch in ein paar kurzen Worten im Kurzprofil. Sie ist seit circa einem halben Jahr bei uns. Sie selbst meinte, sie sei noch ein richtiges Küken. Ich glaube aber, dass sie als Bäckerin und auch gelernte Konditorin und durch den Abschluss als Bäckermeisterin doch auch schon einiges sehen und machen konnte. In den letzten Monaten hat sie bei uns sicherlich schon mehrere Positionen und Stationen kennengelernt und repräsentiert heute hier das Team des Etagenofens. Leider wollte das Aufnahmegerät in den ersten Sekunden nicht so ganz, wie ich bzw. wir es wollten. Daher darf ich jetzt einmal Sarah Weirich noch einmal vorstellen, wie sie es mir in unserem Gespräch beschrieben hat. Auch ihr habe ich die Frage gestellt, wie sie selbst sich eigentlich beschreiben würde. Sie meinte, dass sie auf jeden Fall hilfsbereit ist, dass sie reizend bzw. reizvoll sein kann, im Positiven wie aber auch im Negativen, und dass sie ihren Beruf liebt. Und dazu sagt sie Folgendes.
Und ich liebe meinen Beruf. Okay. Ich lebe es wirklich.
Also du hast sehr viel Passion. Wie nennt man das im Deutschen? Du bist passioniert.
Also, genau, ich habe quasi meine Berufung zu meinem Beruf gemacht.
Ja, mega. Ja. Ich finde es auch cool, dass mal was etwas Negativeres oder vielleicht beidseitig, Wirkungsvolles angesprochen wird. Finde ich sehr stark von dir zum Einstieg. Damit wir nun alle bei den wirklichen Basics des Etagenofens einsteigen können, habe ich hier eine Frage gestellt, wobei auch mal wieder das Aufnahmegerät uns etwas im Stich gelassen hat, entschuldigt hierfür, aber sie legt nun los, ihren Arbeitsbereich zu beschreiben.
Alles klar, dann versuche ich mal mein Bestes.
Ja.
Alles klar, also die Etagenöfen kann man sich im Prinzip wie fünf Türme vorstellen. In den fünf Türmen sind, ich glaube, 12 Etagen, genau. Das sind dann quasi wie 12 Fächer, in die dann die Backwaren, hauptsächlich die Brote, eingeschoben und wieder ausgeschossen werden. Ja, und im Prinzip funktioniert es wie ein Standard-Etagenofen, auch in einer kleineren Bäckerei oder im kleineren Format, dass eben auch eine Steinplatte für die Hitzeübertragung da ist, die wird von Thermoöl, glaube ich, wird es hier auch gemacht, ne?
Ja.
Aufgeheizt und drauf dann die Brote schön auf dem Schamottstein heiß anbacken können. Und dann haben wir natürlich hier den krassen Vorteil, was ich total der Wahnsinn fand, wenn man das vorher noch nie gesehen hat, es ist wirklich der Wahnsinn. Ich stand da und habe einfach dem Ofen zugeguckt, weil es richtig schön ist.
Wow.
Ja, ich stand wirklich da, ich war richtig überwältigt. Mhm. Weil eben der Ofen ja durch den Belader, das funktioniert wie ein Fließband. Da wird dann das Brot aufgelegt und wird in den Ofen eingeschossen und auch wieder rausgeholt. Das macht der Ofen komplett automatisch. Und das war, wenn man das nicht kennt, ist das einfach total faszinierend.
Ja.
Und richtig catchy. Also ich stand da wirklich davor und habe 5 Minuten einfach zugeguckt und dachte so, wow.
Wow. Okay, ja.
ich weiß nicht, vielleicht schließe ich einfach auch da nochmal an, was ich damit so verbinde oder was ich da so sehe. Also ganz klar, die Beschreibung von dir war natürlich treffend und gemäß dem, wie es ist. Vielleicht auch nochmal so zum generellen Verständnis für jemanden, der noch nie in der Bäckerei war. Beim Etagenofen würden wir so von Ober-Unterhitze sprechen. Ne? Hm. Hingegen beim Stickenofen ist es eher so dieses Umluftprinzip. Ich glaube, das ist auch nochmal so ganz gut zum Verständnis. Und typischerweise backen wir hier halt auf jeden Fall alle möglichen Brotsorten, wie du es auch schon benannt hattest. Also das ist wirklich rein dem Brotbacken quasi gewidmet. Und nichtsdestotrotz werden ein paar Brote, also die ganzen Kastenbrote im Stickenofen gebacken. Also das könnte man auch wieder irgendwie in beidem backen, aber bei uns ist halt die Aufteilung genau so. Du hast jetzt ja schon das Buzzword Steinplatte betont. Vielleicht kannst du uns noch einmal eine Vorstellung geben, was für Temperaturspektren wir da eigentlich haben. Also wovon spricht man da?
Ja, also meines Wissens nach, also wir fangen glaube ich eh bei 200 auf alle Fälle an, unter 200 nicht. Ich glaube, das Krasseste, was geht, sind 280, was so der Kessel hat. Dann, aber es passt sich da auch eben immer automatisch an, was jetzt von der Hauptmenge, die gerade im Ofen eingeschoben ist, wie da die Temperatur auch eingestellt ist. Danach richtet sich auch immer der Kessel und ist immer nur ein bisschen knapp drüber. Und ich glaube, so bei 220 auf alle Fälle fängt es an mit der Unterhitze und geht dann.
Ja. Auch also ich glaube, prinzipiell haben wir da ja, ich sag mal so als generelle Regel oder als Leitbild einfach auch so Temperaturrichtwerte, wie wir jetzt beispielsweise ein sehr weizenlastiges Brot backen oder eher ein roggenbasiertes Brot backen oder ich sag mal ein Roggenmischbrot backen. Da kannst du ja vielleicht auch gleich nochmal fachmännischen Input geben oder Fachfrauen Input geben an der Stelle. Aber natürlich ist es, also ich würde sagen, im Großen und Ganzen schon reguliert natürlich durch die Programme und auch durch Know-how, durch euch am Ofen, um das abschätzen zu können. Natürlich speichert aber auch die Steinplatte extrem viel Hitze. Also da muss man schon sagen, ich glaube, ganz realistisch kann man das am Ende nicht ganz so genau immer überblicken, wie viel Grad es jetzt wirklich sind, weil es einfach sehr heiß wird und eine hohe Hitzebeständigkeit oder Hitzespeicherfähigkeit irgendwie vorzufinden ist. Ja. Aber klar, also in dem Spektrum ungefähr bewegen wir uns. Genau, und wo würden wir ungefähr mit weizenbasierten Broten anfangen zu backen oder eher roggenbasiert? Vielleicht kannst du da einfach nochmal so ein paar Zahlen nennen.
Oh, krass, ja. Also ich glaube, doch, es war doch Roggen auf alle Fälle heißer als Weizen, weil wir da ja auch einfach viel instabiler sind.
Genau.
Vom Teig her. Ich glaube, da war es bei 250, fangen wir da so gut an. Weizen kommt dann eben auch drauf an, was für ein Produkt es ist. Zum Beispiel die Flüte, also die Baguette, backen wir ja wesentlich niedriger an, trotz allem, als jetzt zum Beispiel ein Weizenbrot. Das wäre ja dann...
Ja, oder Weizenmischbrot.
Ja, Weizenmischbrot.
Ja, also ich meine, auch da gibt es im Endeffekt ja jetzt kein richtig oder falsch, aber ich würde sagen, wenn man sagt, okay, so weizenbasierte Brote sind so, ich sag mal, 230, 235 Grad, wo wir anfangen zu backen und bei Roggenmischbroten dann schon deutlich heißer, weil wir auch eine andere Kruste möchten und einfach ganz klar halt Roggen per se als Getreide anders beansprucht wird. Ja, voll. Okay, B- und Entladen hast du uns jetzt schon näher gebracht. Ich würde sagen, wir schließen direkt mit der nächsten Frage an.
Ja.
Als Team Etagenofen seid ihr in der Nacht am Werk, damit Ludwigshafen und Umgebung im Endeffekt am nächsten Morgen frisches Brot hat, beziehungsweise viele Menschen der Region Brot haben. Wir sitzen jetzt ja auch um 20.07 Uhr hier. Heute ist der wievielte? Es ist heute der 17.02.2023. Du beginnst jetzt gleich mit deiner Schicht, damit Ludwigshafen auch morgen in den Genuss von frischem Brot bzw. Backwaren kommen darf. Ja. Wieso können wir bisher nicht einfach mal so über Tag alles machen? Kannst du uns dazu so ein paar Zahlen, Daten, Fakten bzw. Know-how übermitteln, um das ein bisschen verstehen zu können?
Ja, ich versuch's mal. Also es hängt natürlich auch mit der Betriebsgröße zusammen. Eben auch, weil so viele Leute und so viele Läden beliefert werden müssen, ist es dann ja auch einfach wichtig, weil wir ja um 3 Uhr morgens, also 3 nachts, 0300, werden ja die Fahrer losgeschickt und wollen da ja dann auch schon ein beladenes Auto haben und am besten Fall einmal hinfahren und fertig. Und eben weil das so ist und weil so viele Läden auch einfach beliefert werden müssen, ist es nicht möglich, das über Tag alles zu managen, weil da müsste man ja tagsüber anfangen, bis in die Nacht hinein und das ist dann ist es eben auch einfach nicht mehr so frisch. Und wenn wir es jetzt nachts backen, ist es halt wirklich richtig frisch.
Ja.
Ja. Und dann kriegen die Leute dann halt wirklich richtig gutes Brot in die Hand,
ja,
und können da halt auch schön was mit anfangen. Dann hängt es natürlich auch mit damit zusammen, dass es ja auch erstmal aufgearbeitet werden muss, das Brot. Das heißt, wir brauchen ja wieder Leute, die das aufarbeiten. Das Brot hat immer um die Stunde Gärzeit. Also ab 40 Minuten, glaube ich, fangen hier die Produkte an mit Gärzeiten. Und dann hat man ja auch vorher noch mal eine Teigruhezeit. Das, ja, heißt, man hat die Teigruhezeit, die Teigbereitungszeit, die Aufarbeitung und dann noch die Gärzeit. Und dann muss man noch mal die Backzeit dazu rechnen. Und das ist so eine lange Dauer. Wenn man das versuchen würde, alles in den Tag reinzupacken, würde das gar nicht funktionieren. Weil vor allen Dingen die Brotleute fangen ja schon jetzt freitagabends 17, 18 Uhr, ja, sind die ja auch schon da.
Ja, ja, also freitags beginnen wir noch mal früher als unter, ja, der Woche. Aber ja,
unter,
ja,
der Woche sind ja dann 19 Uhr.
Ja, so roundabout, genau. Ja. Und der Teigmacher, davon beginnt ja auch schon wieder so um 16:30, ja, 17 Uhr. Also das muss, deswegen, man ja auch wieder berücksichtigen. Es ist halt immer wie so eine Reaktionskette. Und ich glaube, am Ende des Tages, also die Punkte, die du genannt hast, sind auf jeden Fall zu berücksichtigen. Und es gibt da verschiedene Gründe. Aber ich glaube, so ein ganz großer Grund ist auch, dass wir einfach, gerade wenn wir mit Roggenmehlen arbeiten, halt nicht easy alles einfach mal so über Langzeit führen können, nee, oder so. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, ist einfach von der Teigbeanspruchung oder ich sag mal von der wirklichen Technologie, die dahinter steckt. Bei Weizenteigen sind wir da mittlerweile eigentlich echt gut aufgestellt und auch weit. Also, ja, deshalb können wir auch beispielsweise unsere Brötchen, mhm, oder unsere weizenbasierten, ja, ich sag mal, ganzen Brötchen-Variationen wirklich komplett über den Tag zubereiten. Das ist ja schon, ja, mal ein Riesenvorteil, ja, wirklich, entgegen der ganz klassischen Bäckerei, die alles in der Nacht macht. Mhm. Und wir haben auch vereinzelt Brotsorten, die wir über Tag zubereiten, wie beispielsweise das Baguette, was, mhm, auch für Langzeit geführt wird.
Ja.
Aber es ist halt 100% Weizen als Getreidegrundlage.
Ja, eben, da muss man dann auch wieder gucken auf die Zusammensetzung. Und reines Roggen ist schwierig, ja, über Langzeit zu führen.
Also ich will es gar nicht ausschließen. Ich glaube, es, nee, gibt da sicher Möglichkeiten.
Ist mit Sicherheit möglich, aber es ist dann halt auch einfach auf die Masse auch wieder.
Also es ist nicht so leicht, glaube ich, wirklich mit einem ganz hohen Qualitätsanspruch das zu leisten, ja, wie es sich mit einem reinen Weizenteig zu auf leisten alle Fälle lässt. Ich meine, wir sind auch gespannt, was die Zukunft bringt, um Gottes Willen. Aber das ist, ich sag mal, in dem System, wo wir uns heute befinden, auf jeden Fall was Sache ist. Und natürlich ganz am Ende der Nacht geht es darum, dass wir am nächsten Morgen alles in der Filiale verfügbar haben,
ja,
und da eben auch wirklich frische Produkte haben, und demnach wird das Brot einfach kurz zuvor gebacken.
Ja.
Okay, ich denke, viele, ja, ich sag mal so Backnerds oder so, hören sich das ja vielleicht auch potenziell an, kennen aber gar nicht so wirklich den Aufbau einer Bäckerei, wie wir uns jetzt hier so befinden oder die wir jetzt hier kennen.
Hm.
Zu der Frage, wie backt man eigentlich richtig? Also Sarah, welche Unterschiede gibt es hier bei der Temperaturkurve und Backzeit bei den verschiedenen Brotsorten? Wir haben ja eben schon so ein bisschen so einen kleinen Impuls, ja, gegeben. Kannst du dann noch so ein paar weitere, ja, ich sag mal, Regeln oder Leitideen ansprechen, gerade wenn es darum geht, es vielleicht für zu Hause oder generell beim Produkt so ein bisschen mehr verstehen zu können?
Ja, also es hängt ja auch einmal damit zusammen, wie wir es schon gesagt haben, welchen Teig man hat. Ob man jetzt Weizen hat, eher weizenlastig, eher roggenlastig. Und dann hängt es ja natürlich nochmal mit dem Gewicht zusammen. So, ich kann ja jetzt mein Flüt, das 500 Gramm wiegt, oder die Peppi-Stangen, die 300 Gramm wiegen, kann ich nicht auf derselben Temperatur und derselben Dauer backen wie den 6-Pfünder Roggenleib.
It's a fact.
So, so kann ich zwar schon, aber dann...
besser nicht.
Nee. Und ja, da muss man extrem drauf aufpassen, dass man eben von den Gewichten schon mal guckt, dass man dann eben entweder da auch wieder schaut, Weizen eher kühler, Roggen eher heißer, schaut, dass die Backzeit dann eben verringert wird, eben bei Roggen anders, heißer, länger. Und dass man vor allen Dingen nicht dauerhaft heiß backt, sondern, ja, dass man heiß anbackt und dann kälter wird, dass man auch die Kerntemperatur erreicht, was ja auch ganz wichtig ist. Dann hat man von außen am Ende ein super geiles Produkt, von der Kruste her perfekt, schneidet es auf und der Teig ist fast noch roh.
Ja.
So, das ist mir auch schon passiert am Anfang in der Ausbildung. Aber der beste Fakt ist halt einfach immer heiß anbacken, kälter ausbacken und dann gucken, Kerntemperatur immer um die 100 Grad. Und dann hat man eigentlich ein super Produkt.
Ja, ja, voll. Wie kann man sich das so generell vorstellen? Oder vielleicht wollen wir das auch noch einmal kurz ansprechen. Wenn ich jetzt sage, am Beispiel, ich habe jetzt irgendwie so ein Baguette oder so, ne, ich will mit 235 Grad anbacken.
Mhm.
Dann wäre jetzt meine Herangehensweise, meine Methodik, dass ich die Temperatur wirklich habe, um das Produkt zu schießen. Das nennen wir, wenn das Produkt in den Ofen reinkommt, by the way. Und dann, wenn ich das Produkt geschossen habe, würde ich einmal eben Schwaden geben, also im Endeffekt Wasser in die Ofenkammer einstreuen und dadurch verdampft es ganz schnell, was wir auch wieder brauchen, dass die Kruste sich ausdehnen kann. Wir haben auch eine sehr, sehr gute Wärmeübertragung ans Produkt dadurch. Also es ist wirklich ein sehr zentrales Thema beim Backen von gerade Broten in der Bäckerei, aber auch bei Brötchen, um Gottes Willen. Und dann würde ich jetzt direkt, nachdem ich den Schwaden gegeben habe, die Temperatur reduzieren.
Ja, auf alle Fälle.
Genau, und das nennen wir dann im Endeffekt irgendwie so Temperaturkurve. Und so hat halt einfach jedes Produkt auch ein bisschen verschiedene Kurven und auch von den Zeiten so ein bisschen variierende Leitideen. Aber ganz richtig, also gerade auch für zu Hause backen, glaube ich, ist das was, was man sonst vielleicht nicht liest oder sieht oder hört.
Ja.
Vielleicht ist das auf so ein kleiner Tipp, den wir jetzt hier so aus dem Bäckerinnen-Input hinausgeben konnten. Okay, Backzeit, ich glaube, da können wir nochmal kurz abrunden. Es variiert natürlich extrem einfach von der Produktgröße. Und tendenziell ist es ja schon so, dass einfach reine Weizenteige deutlich weniger Zeit brauchen, um auszubacken.
Auf alle Fälle.
Als jetzt Roggenteige.
Ich habe hier auch schon gesehen, die Roggenteiglastigen backen immer so um die Stunde.
Genau.
Das ist dann einfach immer gut und dann variiert dann eben die Backtemperatur, sowohl die Dauerbackzeit, also Backtemperatur, als auch die Schießtemperatur. Und das ist dann immer so um die Stunde.
Ja. Klingt alles so ganz easy, gell?
Ja.
Also wir können so drüber reden, keine Garantie geben.
Es ist total einfach. Auch wenn man so dann davor steht, so vom Ofen, denkt man so, ja, alles klar, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, bis das wieder rauskommt. Und dann auf einmal stehen da wieder 5 Wägen mit Brot, die rein müssen, wo man sich dann denkt, ups.
Habe ich was verpasst?
Ja.
Absolut. Okay, in unseren Social-Media-Beiträgen bzw. Stories habe ich ja schon viel von unserem Baguette, dem Flüt, gesprochen, wo wir jetzt auch eben schon echt ein bisschen drauf eingegangen sind. Dieses schneiden wir vor dem Schießen ja dreimal händisch ein. Der ein oder andere hat es vielleicht auch schon gesehen. Ich bin da wirklich stets bemüht und du warst ja auch schon ein paar Mal zu sehen, dass wir da so unsere Daily Doings oder ich sag mal die Doings der Nacht auch zeigen können.
Hm.
Das machen wir ja auch teilweise bei anderen Broten. Also wenn wir jetzt nochmal so auf dieses Einschneiden vor dem Schießen, wie wir gelernt haben, eingehen. Wieso ist das dann überhaupt so wichtig oder wieso machen wir das?
Naja, das machen wir hauptsächlich, damit wir eine schöne Kruste haben, also einen schönen Ausbund nennt man das. Mhm. Da, wo der Schnitt ist, das was so schön aufreißt. Dass der Ausbund eben, dass das kontrollierter ist. Und nicht, ich meine, bei manchen Broten möchte man das, dass das wild aussieht, dass das rustikal aussieht, wenn die Kruste aufplatzt an verschiedenen Stellen. Aber man möchte es eben auch gerade bei einem Produkt wie dem Flüt oder zum Beispiel jetzt da auch wieder dem Weißbrot zum Beispiel, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, möchte man ja einen gezielten, schönen Schnitt haben, einen gezielten Aufriss quasi des Brotes oder des Baguettes, dass das einfach auch richtig appetitlich aussieht, dass man denkt, oh, lecker. Und dass man auch sieht, wie schön knusprig das einfach aussieht. Ich finde, es sieht immer knusprig aus. Wenn so ein Flüt richtig schön eingeschnitten ist und es so aufplatzt, denkt man so direkt, oh ja.
Und du hast ja auch immer bei der einen Kante jetzt gerade bei dem Produkt, dann wenn es wirklich richtig ordentlich eingeschnitten ist, hast du ja auch eine, ich sag mal, Kante. Ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll.
Genau.
Also eine Kante des Schnitts ist dann halt extrem kross.
Ja.
Also ich verstehe deinen Punkt. Ja.
Und das ist dann immer, das sieht halt für mich wahnsinnig appetitlich aus.
Ja.
Weiß nicht, wie das so für den Otto-Normalverbraucher ist, aber
ich verstehe dich. Ja. Okay, also im Endeffekt auf jeden Fall Optik, gar keine Frage.
Ja.
Und definitiv auch, dass wir eben keine ganz unkontrollierten Risse haben, weil wir haben natürlich irgendwie über den Backprozess eine Reaktion, die stattfindet. Also wenn wir das Produkt einschießen, egal bei was, ist es ja viel kleiner, als es aus dem Ofen rauskommt. Deshalb haben wir auch verschiedene Mechanismen, die da so, ich sag mal, miteinander funktionieren. Sei es jetzt ein Schwaden, also Luftfeuchtigkeit, wodurch eben die Kruste oder die Teigoberfläche in dem Moment sich wirklich auch vergrößern und ausweiten kann. Und jetzt nicht direkt komplett aufplatzen, aufreißt.
Ja.
Aber gerade bei Broten haben wir halt natürlich schon irgendwie nochmal am Anfang so ein bisschen so einen Hefeaktivitätsschub, bevor die Hefe ihre Aktivität aufgibt, bei heißer Temperatur. Und wenn wir das eben nicht machen würden oder prinzipiell bei einigen Produkten nicht machen würden, dann hätten wir wirklich unkontrollierte Risse und das wäre einfach nicht mehr ansprechend und schön.
Nee. Es sieht dann auch manchmal ein bisschen stümperhaft aus, wenn sowas wirklich ganz blöd aufreißt, dann einfach nochmal an der Seite, auch wenn so ein Schnitt da war und der ist zum Beispiel nicht tief genug. Da muss man auch extrem drauf aufpassen, dass man den auch tief genug setzt und auch nicht zu tief, wenn das Brot oder das Produkt dann am Ende zu reif ist, also zu weit in der Gare, darf man auch nicht zu tief schneiden, weil dann eben zu viel Kraft verloren geht. Und dann geht es zwar auf, aber es ist so müde.
Es ist so müde.
Ja,
es läuft so ein bisschen breit.
Genau, es läuft breit und dann kommt es eben einfach nicht mehr so schön hoch, wie es.
Aber jetzt sind wir voll in unserem Fachgebiet drin. ich glaube, das war so von meiner Seite. Ich hoffe, dass man jetzt so ein bisschen sich vorstellen kann, wie so dieser Etagenofen-Gedanke funktioniert in einer Bäckerei und was für Themen einen da ja vielleicht auch so beschäftigen oder von welchen, ich sag mal, Herausforderungen und Leitlinien es irgendwo auch geprägt ist und es so die Arbeit der Nacht doch auch ausmacht. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, super gerne, dass ich dabei sein durfte. Genau. Danke dafür.
Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Ich weiß nicht, ja? Vielleicht können wir uns da was anderes vornehmen. Okay, also dann. Ich sag tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Schon gewusst? 2014 wurde die deutsche Brotkultur von der UNESCO-Kommission in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Wir hoffen, dass wir dir das Kulturgut Brot nun einen Bissen näher bringen konnten. Mahlzeit zusammen!